Decoding Brands. Eure Marken-News der Woche entschlüsselt, erklärt und eingeordnet.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Decoding Brands. Ich sitze heute nicht allein hier, sondern habe in meinem virtuellen Studio meinen lieben Kollegen und Geschäftspartner Sebastian Schäfer mir gegenüber sitzen. Hi Sebastian, grüß dich.
Hallo Colin, servus.
Ich gebe mal den Ball direkt rüber zu dir, weil ich würde mal fragen, was führt dich hier in das illustre virtuelle Studio? Was hast du zu bieten oder was hast du zu erzählen?
Früh ist immer, was hast du auf der Pfanne? Ja, genau. Also, es geht um das aktuellste White Paper von Brandtrust, beschäftigt sich mit dem USP in der Genossenschaftsbankenwelt. Klingt erstmal kompliziert, hat aber ganz viel damit zu tun, was viele Branchen umtreibt, nämlich wie gewinne ich und halte ich die jungen Menschen für meine Marke.
Den letzten Teil habe ich natürlich gut verstanden, weil tatsächlich, wie du sagst, eine der großen Herausforderungen gerade, mit dem sich viele beschäftigen, neben dem natürlich auch, wie man auch ältere Kunden auch erhalten kann. Wir hatten ja vor einiger Zeit ja auch das Thema Longevity dabei, also auch ganz spannend. Ist wahrscheinlich für deine Banken auch interessant, aber ich finde es mal schön, dass der Fokus natürlich auch auf die jungen Leute gesetzt wird hier. Aber ich stelle mal eine banal anmutende Frage zu Beginn, weil wir nämlich jetzt ja auch inzwischen schon rausgefunden haben über unterschiedliche Postings etc., dass selbst das Wort Genossenschaftsbanken, ich sag mal, nicht jedem so geläufig ist, wahrscheinlich auch bei den Leuten. Deswegen erstmal mal eine ganz einfache Frage, Sebastian. Wer oder was sind denn die Genossenschaftsbanken?
Genossenschaftsbanken sind im Prinzip Raiffeisenbanken, Volksbanken, das sagt dann doch vielen wieder was, Sparda-Banken, PSD-Banken, die GLS-Bank zum Beispiel. Das sind Banken verschiedener Couleur, die sich der Genossenschaftswelt zugehörig zeigen. Das bedeutet, dass diese Banken nicht der Stadt gehören wie die Sparkasse oder Aktionären wie zum Beispiel die Commerzbank, sondern ihren Mitgliedern vor Ort. Ist auch im Genossenschaftsgesetz dann amtlich festgehalten. Und diese Banken, die dann eben diese Genossenschaftslogik innehaben, die sind dann eben eine von diesen drei Banksäulen, die wir in Deutschland haben. Die anderen beiden habe ich schon genannt.
Und da bist du jetzt mal tiefer reingegangen und hast mal untersucht eben, ja, wie können sie sich denn den jungen Leuten zuwenden, beziehungsweise die Gewinnen möglicherweise auch halten. Erzähl mal kurz vielleicht, wie die Vorgehensweise war und dann würde mich natürlich brennend interessieren, was sind denn deine Kernerkenntnisse?
Ja, es ist die Frage gewesen, wie kann man diesen USP, also dieses Alleinstellungsmerkmal, das wir in der Marke immer suchen, wie kann man das eigentlich zeitaktuell spielen? Weil das ja dann doch, wenn man eben so diese Bankentypen mal nebeneinander sieht, ganz, ganz holzschnittartig wie eben, dann ja doch immer die Frage ist, wie kann man damit aus dieser Commodity-Falle, die gerade bei Finanzmarken ja sehr, sehr akut dasteht, wie kann man der entkommen? Ja, und die Kernerkenntnis war im Prinzip, dass es eine Grundmechanik gibt, nämlich solche Banken, da durften wir auch mit einigen sprechen, die hohe Mitgliederquoten haben, die einen guten USP haben, die eine gute Unterscheidbarkeit haben, die setzen eben darauf, nicht nur funktional mit den Mitgliedern zu interagieren, also zu sagen, du bist Mitglied, du bekommst eine Dividende, das ist ähnlich wie bei der Aktionärslogik, das ist ja auch eher eine funktionale Tätigkeit, wer das kennt, sondern die sagen, du bist nicht nur irgendwie dabei, sondern du gehörst dazu. Mittendrin statt nur dabei, hat letztens einer gesagt. Und das ist so das große Erfolgsgeheimnis, die Grundmechanik.
Ja, sehr spannend. Kannst du noch mehr Highlights raushauen, eben so ein Thema, wie gesagt, Erkenntnisse. Was macht diese Genossenschaftsbanken jetzt gerade möglicherweise relevant und vor allen Dingen, kann man das in irgendeiner Form dann managen? Da wollen wir vielleicht am Ende auch nochmal drauf eingehen, weil mich interessiert natürlich dann auch direkt, was kann man für die Praxis hier dann auch mitnehmen, weil wir uns ja hier im Podcast auch der Frage ein bisschen mehr widmen, eben wie kann man ja mögliche Prinzipien, Geheimnisse eben entschlüsseln und dann auch wieder managebar machen. Aber vielleicht nochmal so diesen Fokus auf die Erkenntnisse, weil ich kann mir vorstellen, auch innerhalb der Methodik, die du angewendet hast, da wird sicherlich das eine oder andere rausgekommen sein, wie zum Beispiel die Gen Z oder die jungen Leute über die Banken vielleicht denken, was da vielleicht überraschend ist, aber vielleicht auch nicht so viel Überraschendes dabei ist.
Ja, gerne. Also wenn wir da tiefer einsteigen, dann muss man noch zwei Takte sagen, wie wir genau vorgegangen sind, weil ja. Praxis war sozusagen die Unterüberschrift. Wir wollten jetzt kein theoretisches Paper machen, wo wir sagen am Ende, ja, das mag in der Theorie alles passen, aber in der Wirklichkeit lässt sich davon nur schwer was umsetzen. Deswegen haben wir eben mit 12 Volksbanken, Raiffeisenbanken gesprochen, meistens auf Vorstandsebene, um mal zu schauen, was sind so Erfolgsmuster, die in der Praxis tatsächlich funktionieren, haben das unterlegt mit einer Marktforschung, um dann eben auch eine junge Zielgruppe mal so uns heranzuwagen und zu tasten, zu schauen, kennt man eigentlich das Prinzip der Genossenschaft noch? Kleine Spoiler, nein, es ist so, dass fast 2/3 der Gen Z nicht mehr weiß, was eine Genossenschaftsbank ist. Also ein richtiges Problem, weil es nimmt von Generation zu Generation fast linear ab und wo das hinführen kann in 10, 15 Jahren, das kann man sich nicht ausmalen, ist nicht schön, deswegen muss da was getan werden. Und dann haben wir eben noch geschaut mit unseren Trend-Experten aus Utrecht, was eigentlich die junge Generation wirklich will und was man davon auch lernen kann, jetzt für das Thema USP und Mitgliedschaft. Naja, und wenn man das dann zusammennimmt, dann haben wir im Wesentlichen 5 Erfolgswege gefunden, die man anwenden kann. Ich möchte sie mal kurz skizzieren. Immer unter dem vor dem Hintergrund zwischen dem Thema Join und Belonging, also Join, dabei sein und Belonging dazugehören. Und das Erste ist, dass man einfach eine Exklusivität braucht. Es bringt nichts, wenn Kunden wie Mitglieder, man kann ja auch nur Kunde sein bei einer Genossenschaftsbank, gleich behandelt werden, die Mitglieder gar nicht merken, dass ich eigentlich jetzt hier im Mittelpunkt stehen sollte, wie es zum Beispiel im Gesetzestext ja auch steht. Also es muss exklusiv sein und es muss so sein, dass dann auch ein gewisser Talk-Value unter den Mitgliedern entsteht. Na, Beispiel, die Münchner Bank macht das so, dass sie ihre Immobilienangebote, die von Mitgliedern gegeben werden, zur Vermietung, Verkauf von Immobilien in München, in diesem sehr angespannten Markt für Immobilien, 10 Tage exklusiv nur den anderen Mitgliedern angezeigt werden. Und das ist natürlich dann schon ein deutlicher Ausdruck davon, hier geht es nicht nur um irgendwie eine transaktionale Begebenheit, sondern da geht es wirklich ums Dazugehören, ums wirklich eng dabei sein. Also es ist diese erste Sache. Die zweite Sache ist, dass man sich in der Sprache auch den Mitgliedern nähern muss, also nicht bankchinesisch sein, aber auch nicht zu flapsig oder zu banal. Es hilft, die Regionalität mit einfließen zu lassen. Da gibt es wunderbare Beispiele, wie das funktioniert. Der dritte Punkt hängt dann sehr damit zusammen, was die Gen Z auch ja Kennzeichen, nämlich die große Vereinsamung, dass die einsamste Generation ist, die wir gerade haben, deswegen auch die Bank zum Knotenpunkt zu machen für Finanzwissen und auch das Soziale dann dabei. Überschuldung mit Klarna, Buy Now, Pay Later, das sind ja alle so Themen, die Gen Z vor allem verfolgen. Und da sich dann auch unverzichtbar zu machen als Bank für die Mitglieder, das ist dann eben ein dritter Erkenntnis. Eine vierte Erkenntnis, die ist ein bisschen weiterführend. Da kann man dann sozusagen überlegen, wie seine Superfans, ne, so ähnlich wie es dann auch in vielen anderen Wertegemeinschaften, wenn man das so sagen möchte, echte Fans gibt, die andere wieder anziehen, dass man die auch aktiviert, dass dann auch die Mitgliedergewinnung durch die Fans, durch die Mitglieder, die schon ganz überzeugt sind, passiert. Das ist der vierte Punkt. Der letzte ist dann, und der ist vielleicht banal, aber ohne den geht gar nichts, dass es vorgelebt werden muss vom Vorstand. Wenn der Vorstand es nicht einfordert, wenn der Vorstand nicht weiß, wie viele Mitglieder haben wir diesen Monat gewonnen, wie viele verloren, warum gewonnen, warum verloren, was tun wir in der jungen Zielgruppe und so weiter, dann, das hat sich sehr deutlich gezeigt, sind auch die anderen 4 genannten Themen sehr, sehr fraglich in der Wirksamkeit. Also wir haben eine Menge Sachen rausgefunden, die letzten Endes dann aber alle wieder zusammenkommen, weil all diese Sachen des Vereins, am Ende muss ein Gefühl entstehen, ich gehöre dazu und bin nicht nur dabei.
Hochrelevant und wie ich finde auch sehr spannende, nachvollziehbare Ergebnisse. Jetzt interessieren mich noch 2 Punkte, so ein bisschen auch schon zum Abschluss. Der eine Punkt ist, was hält denn aktuell die Banken davor ab, das zu tun, was du gerade auch beschreibst? Weil das sind natürlich schöne Themen dabei, wo ich aber auch sage, naja, also eigentlich sollte man doch genau so einen Weg verfolgen, zum Beispiel das Thema Tonalität, zum Beispiel auch dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie du es jetzt genannt hast, aber diese Privilegien gegenüber Mitgliedern dann auch irgendwo ein, also das eben zu ermöglichen, damit dieses Gefühl auch entsteht. Was ist da sozusagen die Ursache für dafür, dass vielleicht gerade die Genossenschaftsbanken möglicherweise ein bisschen die Orientierung verloren haben? Vielleicht ist es auch nicht so hart, wie ich es jetzt gerade beschreibe, aber dass sie sich dem nicht schon viel früher zugewendet haben, also gerade ihrer Stärke, eigentlich ihrer Heritage, ihrer sozusagen Position auch.
Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Versäumnis ist. Es ist so ein bisschen, ein Forscher hat mal gesagt, für sein Haus, sie hatten auch mal eine Delle, weil möglicherweise war es ein bisschen Gedankenlosigkeit, weil man sagt, das kommt doch eh. Also man sagt, das ist so inhärent drin, wie gesagt, es steht überall geschrieben, dass es so der Kern des ganzen Werks ist, dass man es vielleicht dann als zu selbstverständlich genommen hat. Das mag sein. Was aber tatsächlich noch dazu kommt, ist, dass man auch als Bank sich traditionell jetzt nicht so sehr in den letzten 10 Jahren um die Menschen kümmern konnte per se, weil ja die Regulatorik groß geworden ist, sehr groß, teilweise zu Fusionen geführt hat deswegen und dergleichen. Was ein zweiter Punkt ist, dass natürlich auch dann jetzt man viel damit beschäftigt ist, mit den aktuellen Zinsentwicklungen sich zu beschäftigen. Also es gibt genügend Themen, wo man sich als Bankvorstand auch mit beschäftigen muss. Und dann kann das Thema schon mal zu kurz kommen. Weshalb es aber so relevant wird, mehr und mehr, ist natürlich, weil die Fintechs dieses Thema für sich erkannt haben. Also wir haben dann auch in einer Auswertung gesehen, dass 10% der jungen Menschen, also Generation Z, 16 bis 28 Jahre, 10% glauben, Trade Republic sei eine Genossenschaftsbank. Haben wir gesagt, wo kommt das her? Haben tiefer geforscht. Naja, weil sie typische genossenschaftliche Codes eben spielen. Ich bin dabei, ich gehöre dazu, retire rich. Das ist ja so eine der Hauptbotschaften, die man gerade sendet in diese Gruppe. Das könnte im Prinzip auch von der Genossenschaftsbank kommen. Also sagt man, tut sich zusammen, was einer nicht schafft, das schaffen viele, dass man sich eben absichert gegen Lebensrisiken, gegen große Unwägbarkeiten in der Zukunft sind. Retire rich geht um die Altersvorsorge. Dass man eben sieht, retire rich, das ist die Idee, wo man dann die Menschen auch gewinnt, weil es für die Zielgruppe hochrelevant ist. Und da muss man eben jetzt ein Gegenkonzept finden oder, was heißt Gegenkonzept, auf die eigenen Stärken bauen und das verbinden mit dem, was die jungen Menschen wollen, weil dann kann man damit die Risiken sehr gut managen und sehr gut steuern als Bank, wenn man eben Risiko vermeidet, dass man überaltert, dass man in die demografische Falle gerät und dergleichen. Und deswegen ist am Ende die Frage, wie ich diese vielleicht sehr weich anmutenden Themen dann umsetze, um die jungen Menschen anzuziehen oder insgesamt meine Mitgliederbasis zu stärken, hochrelevant für die Cost-Income-Ratio, also für die Profitabilität, für die Frage, wie ich meine Erträge künftig sichere und für die Frage, wie ich auch letztlich dann eine Zukunftssicherheit ausstrahle, die wiederum auch Menschen anzieht. Also es hängt viel, viel, viel dran am USP der Mitgliedschaft, der dann auch sich am Ende in der G&V niederschlägt.
Dann zwei letzte Fragen, weil eine ist mir noch eingefallen auf dem Weg. Was empfiehlst du jetzt zu tun, sozusagen auch gerne mal relativ schnell und vielleicht fast so ein bisschen in einem Satz oder so eine erste schnelle Maßnahme, die man mal setzen kann? Und dann brauchen wir nochmal deine Glaskugel für die Zukunft, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Also das heißt, was ist jetzt so die erste schnelle Maßnahme, die man ergreifen sollte?
Zum Jahresende werden ja zum Beispiel gern Kalender auch vergeben in Filialen und dergleichen. Warum nicht den Mitgliedern mal zwei mitgeben und sagen, schenken es dem anderen ein, der auch gerne Bank hätte, die vor Ort wirklich sich einsetzt.
Warum empfiehlst du das?
Weil es am Ende ein Gesprächsanlass ist und wenn ein Mitglied ein bisschen was weiß über die Bank, warum er Mitglied ist, wird er es auch weitererzählen. Dieses Weitererzählen war eins der Erfolgsmuster.
Okay, verstanden. Das ist dann Join, das ist Belonging, ne? Ich gehöre dazu, oder? Also in dem Sinne?
Ja, in den Kalender, wenn man reinschaut, das sind ja immer lokale Motive. Das zeugt eh schon mal von Dazugehören zur Region, zur Heimat. Und dann eben zu sagen, du, ich bin da Mitglied und ich habe da jetzt einen bekommen und den möchte ich gern dir geben. Das erzeugt ja Belonging auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das kann schon dazu führen, dass dann einer sagt, Spitze, jetzt weiß ich überhaupt nur, was das eigentlich ist. Und vielleicht gibt sich dann auch die Chance, dass man sagt, den gewinne ich mal als neues Mitglied.
Mach mal kurz Glaskugel. Blick. Also guck mal an deine Glaskugel, weil ich finde es jetzt hochspannend, was du auch zu den Fintechs beschrieben hast. Was bedeutet das jetzt, wenn die Genossenschaftsbanken sich ihrer Position, ihrer Stärke bewusst werden und das auf die Spitze treiben, umsetzen? Was bedeutet das für die Fintechs? Was bedeutet das für die Sparkassen? Was bedeutet das für die Commerzbanken dieser Welt?
Für den Wettbewerb wird es dann ungemütlich, wenn man sich auf diese Stärke bezieht. Denn keine der vorhandenen Bankentypen, Fintechs mal vielleicht als vierten Bankentyp skizziert, ist so glaubwürdig und authentisch dafür zu haben, was gerade die jungen Menschen sich nachsehnen. Das heißt, wenn man diese Urstärke richtig aktiviert, als übersetzt ins Jetzt und damit dann auch mal Erfolgsmustern ein Stück weit das Wasser abgräbt, die so ein bisschen Trittbrettfahrer sind auf der Uridee der Genossenschaftsbankwelt, dann hat man alle Chancen, wieder relevanter zu werden, trotz vielleicht hier und da digitaler Themen, wo man sagt, da ist mir jetzt nicht so cool und nicht so fresh wie ein Fintech. Das ist dann gar nicht mehr wichtig, weil das beste Beispiel ist ja dafür immer Harley-Davidson. Harley-Davidson kauft ja keiner, weil die technisch so toll sind. Da gibt es ja den Witz, wenn einer Harley-Davidson fährt, muss einer hinterher von die Schrauben wieder einsammeln, die du unterwegs verliert. Und da ist eben das Belonging, das Gefühl in der Gruppe das Entscheidende. Und man sieht es ja heute schon bei Trade Republic, was auch für die Genossenschaftsbanken und die Mitglieder sein könnte, dass man es nutzt, dass man sich dort verabredet sozusagen bei Trade Republic, übertragen gesprochen, um dort gemeinschaftlich sich zu kümmern um einen wohlhabenden Lebensabend oder um Aktien zu handeln oder um ETFs und dergleichen. Das ist ja mittlerweile ein soziales Erlebnis. Und das ist ja was, wo man wunderbar drauf aufbauen kann. Das hat in 500 Jahren Bankgeschichte in Mitteleuropa keine Bank geschafft, und Bank sozial Treffpunkt dem Maße wurde, außer Friedrich Wilhelm Raiffeisen vor 150 Jahren, als er eben die Genossenschaftsbank gegründet hat. Und das wieder zu beleben mit den aktuellen Themen und Bedürfnissen, eine riesengroße Chance für die Volksbank, Raiffeisenbank und Genossenschaftsbanken insgesamt und echt eine Gefahr für alle anderen.
Das finde ich eine geniale Kernerkenntnis, dass du kurz gesagt herausgefunden hast, die Idee, die Urstärke der Genossenschaften passt wie Arsch auf Eimer zu den Werten, zu den Affinitäten, zu den Einstellungen der Gen Z. Und das ist ja, also so hast du es eben ein bisschen beschrieben, das ist ja, wie gesagt, eine brutal interessante Kernerkenntnis, derer man sich offensichtlich noch nicht ganz so bewusst ist, weder auf der Gen Z-Seite noch auf der Genossenschaftsseite. Und dementsprechend wäre das natürlich jetzt mal ein spannender Punkt, das anzugehen, weil das auch dann natürlich für den Wettbewerb noch ziemlich interessante Folgen haben könnte. Insofern würde ich sagen, ich würde eigentlich fast noch gerne weiter einsteigen, weil mich das jetzt total interessiert, was das für die Fintechs, für die Sparkassen etc. bedeutet auch, weil ja tatsächlich dann interessant ist, was wurde auch gemacht, was wurde vielleicht auch nicht gemacht und ich ja hier auch oftmals die ganzen Wirkungen betrachte und analysiere. Wenn ich dann so lustige Werbekampagnen und Ideen sehe und dann wiederum sehe, wie wenig strategisch das möglicherweise hier auch alles ist, jetzt mal nicht nur bei den Genossenschaftsbanken, sondern natürlich auch bei den ganzen anderen Banken. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, gucken mal, wie die Wirkung sein wird und dann sprechen wir sicherlich in der nächsten Folge oder demnächst mal wieder drüber, ja, ob sich da schon das eine oder andere umgesetzt hat, ob da sozusagen so ein Stein ins Rollen gekommen ist.
So machen wir das, weil es wird sich viel da bewegen und es ist ja oft gar keine Frage der Aktion an sich, sondern der Frage der Wirksamkeit. Weiß, was wahrgenommen wird und ich glaube, es ist viel da, was einfach noch nicht wahrgenommen wird. Und das zu aktivieren, wenn das einen Stein ins Rollen bringt und dazu beiträgt, dann sind wir ja sehr glücklich, weil dafür sind wir auch da.
Super, wunderbar, Sebastian. Dann einmal mehr vielen Dank, dass du dabei warst und dann auch noch mit so spannenden Erkenntnissen. Dann alles Gute für die Gespräche mit den Genossenschaftsbanken und dann hoffe ich in dem Sinne, dass sich da das eine oder andere bewegt.
So machen wir das. Danke dir.
Also, danke dir. Danke schon, Uwe und Hörer. Bis dann.